Kapitel 4. Den Bach entlang. Sein kehliges Gluckern immer zur Linken, in einem leichten Trab, der die Ausdaueranzeige nicht allzu sehr strapazierte. Ausdauer, stellte Nick fest, war nicht die starke Seite des Namenlosen. Nach der kleinsten Steigung keuchte er schon und musste eine Pause einlegen. So lange, bis der Balken am rechten unteren Bildrand wieder blau leuchtete. Dann weiter. Über Steine klettern, über Hindernisse springen, Ausschau halten nach der Schlucht und nirgendwo ein Bote mit gelben Augen. Allmählich hob sich das Land rechts und links des Baches. Der dunkle Waldboden wich steinigem Untergrund und immer wieder lag Geröll im Weg, das dem Namenlosen das Fortkommen erschwerte und ihn mehrmals zu Fall brachte. Doch erst, als das Gelände zu beiden Seiten doppelt so hoch war wie seine Spielfigur, begriff Nick, dass er sich schon mitten in der Schlucht befand. Außerdem bemerkte er, dass er nicht allein war. Im trockenen Gestrüpp rechts und links des Weges raschelte es. Etwas bewegte sich, und dann, wie auf einen unhörbaren Befehl hin, sprangen kleine, krötenartige Wesen hervor und stürzten sich auf ihn. Ihre Füße verfügten nicht nur über Schwimmhäute, sondern auch über Krallen, mit denen sie Nicks Namenlosem einigen Schaden zufügten. Es dauerte mehrere Schrecksekunden, bis er sich des Stabes besann, den seine Figur in den Händen hielt, und sich zu wehren begann. Zwei der Kröten ergriffen die Flucht. Eine starb zu Füßen des Namenlosen an einem gezielten Stockschlag. »Strike«, murmelte Nick. Die letzte Kröte aber hing am linken Bein des Namenlosen und ein Blutfleck breitete sich unter ihren Krallen aus. Alarmiert bemerkte Nick, dass die rote Lebensanzeige nur noch etwas über die Hälfte gefüllt war. Er hieb auf die Space-Taste ein, was den Namenlosen springen ließ, die Kröte aber nicht beeindruckte. Erst die Escape-Taste brachte den gewünschten Erfolg. Der Namenlose vollführte eine blitzartige Drehung, schüttelte das Krötenwesen ab und machte ihm auf Nicks Geheiß mit dem Stab den Garaus. Seine Lebensanzeige war inzwischen weit unter die Hälfte gerutscht. Nick vergewisserte sich, dass keine weiteren Angreifer in Sicht waren. Dann führte er den Mauszeiger über die Krötenkadaver, woraufhin die Information »4 Fleischeinheiten« erschien. »Immerhin«, brummte er, holte seine erschöpfte Spielfigur wieder auf die Beine und ließ sie das Fleisch einsammeln, bevor er den Weg durch die Schlucht fortsetzte. Er war auf der Hut und bereit, jeder überraschend auftauchenden Krallenkröte seinen Stock überzuziehen. Doch weitere Gegner blieben aus. Stattdessen manifestierte sich ein Geräusch im Hintergrund, rhythmisch und von den Wänden der Schlucht vielfach zurückgeworfen. Hufschläge! Er ließ den Namenlosen langsamer gehen und nur vorsichtig um die nächste Kurve schleichen, hinter der sich aber nichts verbarg als weitere schroffe Felswände und noch mehr Geröll. Wenige Augenblicke später brachen die Hufschläge ab. Nick schickte den Namenlosen eng an der Felswand entlang, an mannshohen, dornigen Büschen vorbei. Weiter, bis sich vor ihm eine weitere Felswand erhob. Auf halber Höhe der Wand, immer noch weit über dem Kopf des Namenlosen, ragte ein breiter Vorsprung in die Schlucht hinein, und dahinter öffnete sich der schmale Eingang einer Höhle. Vor diesem Durchgang, auf einem riesigen, gepanzerten Pferd, saß eine dürre Gestalt in einem grauen Kittel, die gleichermaßen Nick und den Namenlosen heranwinkte. Nick bemerkte nur flüchtig den kahlen, spitzen Schädel und die übertrieben langen, knochigen Finger der Figur. Seine ganze Aufmerksamkeit galt ihren fahlgelben Augen. »Du hast dich geschickt angestellt.«
»Danke.«
»Mit deiner Lebenskraft steht es allerdings nicht zum Besten.«
»Ich weiß.
Darauf solltest du künftig achten.«
Die geschäftsmäßige Sprechweise des Boten bildete einen bizarren Gegensatz zu seinem schaurigen Äußeren.
»Es ist Zeit, dass du einen Namen erhältst«, fuhr dieser fort. »Zeit für den ersten Ritus.«
Mit einer gemächlichen Bewegung wies er auf die Höhle hin.
»Ich wünsche dir viel Glück und die richtigen Entscheidungen. Wir sehen uns wieder.« Er wendete sein Pferd und stob davon. Nick wartete, bis die Hufschläge verhallt waren, bevor er seine Spielfigur auf die Felswand zuführte. Eine steile, in den Stein gehauene Treppe führte auf das Plateau. Zeit für den ersten Ritus. Wieso hatte er schon wieder feuchte Hände? Er klickte mit der linken Maustaste auf die Dunkelheit des Höhleneingangs. Der Namenlose marschierte darauf zu und verschwand. Im nächsten Augenblick wurde der Bildschirm schwarz. Finsternis. Stille. Nick rutschte auf seinem Stuhl herum. Warum dauerte das so lange? Probehalber hämmerte er ein wenig auf der Tastatur herum, wodurch sich nicht das Geringste änderte. »Ach komm«, sagte er, klopfte gegen das Gehäuse seines Computers. »Nicht schlapp machen!« Die Dunkelheit dauerte an und Nicks Nervosität wuchs. Er konnte die DVD aus dem Laufwerk holen und neu einlegen. Oder er konnte die Reset-Taste drücken, aber das war riskant. Vielleicht musste er dann noch einmal ganz von vorne anfangen. Oder das Spiel startete überhaupt nicht mehr. Plötzlich war da ein Ton. Tock, tock. Ein Klopfen wie ein Herzschlag. Nick öffnete die oberste Schublade an seinem Schreibtisch, holte Kopfhörer hervor und schloss sie an seinem Computer an. Jetzt hörte er das Geräusch deutlicher und im Hintergrund meinte er, noch etwas anderes wahrzunehmen. Hörner, die kurze Tonfolgen spielten. Er musste an Jagdsignale denken. Es klang verheißungsvoll, so als wäre im Hintergrund das Spiel in vollem Gange, ohne ihn. Er drehte die Lautstärke höher und ärgerte sich, dass er auf die Idee mit den Kopfhörern nicht schon früher gekommen war. Vielleicht hatte er wichtige Informationen verpasst, Warnungen, Hinweise. Vielleicht hatte er den entscheidenden Tipp, wie man das Spiel zum Weiterlaufen brachte, überhört. Mehr aus Ungeduld als in der Hoffnung, dass es die Dinge tatsächlich beschleunigen würde, hämmerte Nick auf die Enter-Taste. Das Klopfen verstummte, und nun schälten sich wieder die roten Buchstaben aus dem schwarzen Hintergrund. »Dies ist Erebos. Wer bist du?« Nick überlegte nicht lange. Er würde den gleichen Namen wählen, den er schon bei einigen anderen Computerspielen verwendet hatte. »Ich bin Gargoyle. Nenne mir deinen Namen. Gargoyle. Deinen richtigen Namen.« Nick stutzte. »Wozu denn das?« Okay, dann würde er einen Vor- und Nachnamen liefern, damit es endlich weiterging. »Simon White.« Der Name stand da, rot auf schwarz, und ein paar Sekunden passierte nichts. Nur der Cursor blinkte. »Ich sagte deinen richtigen Namen!« Ungläubig starrte Nick auf den Bildschirm und hatte einmal mehr das Gefühl, als würde jemand zurückstarren. Er holte tief Luft und startete einen neuen Versuch. »Thomas Martinson!« Wieder blieb der Name einige Augenblicke lang unkommentiert stehen, bevor das Spiel antwortete: »Thomas Martinson ist falsch. Wenn du spielen möchtest, nenne mir deinen Namen.« Es gab keine vernünftige Erklärung dafür. Möglicherweise war es ein Softwarefehler und das Spiel würde überhaupt keinen Namen akzeptieren. Die Schrift verschwand, zurückblieb der rote, blinkende Cursor. Plötzlich fürchtete Nick, das Programm könnte abgestürzt sein oder sich bei der dritten falschen Antwort selbst sperren, wie ein Handy nach 3 falschen PIN-Eingaben. »Nick Dunmore«, tippte er, halb in der Erwartung, dass auch die Wahrheit zurückgewiesen werden würde. Stattdessen flüsterte das Programm ihm seinen eigenen Namen ins Ohr. »Nick Dunmore, Nick Dunmore, Nick Dunmore, Nick Dunmore.« Wieder und wieder wurden die Worte wie eine Parole von einem wispernden Wesen zum nächsten weitergegeben. Der Willkommensgruß einer unsichtbaren Gemeinschaft. Das Gefühl, beobachtet zu werden, war beängstigend, und Nick tastete nach den Kopfhörern, um sie sich von den Ohren zu ziehen. Doch die Schrift verschwand bereits, ebenso die Stimmen. Und eine lockende Melodie setzte ein Versprechen von Geheimnis und Abenteuer. »Willkommen, Nick. Willkommen in der Welt von Erebos. Bevor du zu spielen beginnst, mache dich mit den Regeln vertraut. Wenn sie dir nicht gefallen, kannst du das Spiel jederzeit beenden. Gut?« Nick starrte auf den Bildschirm. Das Spiel hatte ihn beim Lügen ertappt, wusste, wie sein richtiger Name lautete. Jetzt schien es, als wartete es ungeduldig auf eine Antwort. Das Blinken des Cursors wurde schneller und schneller. »Ja«, tippte Nick mit dem unbestimmten Gefühl, dass alles gleich wieder dunkel werden würde, wenn er sich zu viel Zeit ließ. Später, später würde er nachdenken. »Schön, hier die erste Regel. Du hast nur eine Chance, Erebos zu spielen. Wenn du sie vertust, ist es vorbei. Wenn deine Figur stirbt, ist es vorbei. Wenn du gegen die Regeln verstößt, ist es vorbei. Okay?« »Okay. Die zweite Regel. Wenn du spielst, achte darauf, allein zu sein. Erwähne niemals im Spiel deinen richtigen Namen. Erwähne niemals außerhalb des Spiels den Namen deines Spielcharakters.« »Wieso denn das?«, dachte Nick. Dann erinnerte er sich, dass selbst Bryn, die noch nie von Zurückhaltung geplagt gewesen war, ihm nichts über Erebos verraten hatte. »Es ist wahnsinnig cool, ehrlich.« Das war alles gewesen. »Okay. Gut, die dritte Regel. Der Inhalt des Spiels ist geheim. Sprich mit keinem darüber. Besonders nicht mit Unregistrierten. Mit Spielern kannst du dich, während du spielst, an den Feuern austauschen. Verbreite keine Informationen in deinem Freundeskreis oder deiner Familie. Verbreite keine Informationen im Internet.« »Als ob du das mitbekommen würdest«, dachte Nick und tippte. »Okay. Die vierte Regel. Bewahre die Erebos-DVDs sicher auf. Du brauchst sie, um das Spiel zu starten. Kopiere sie auf keinen Fall, außer der Bote fordert dich dazu auf.« »Okay.« Kaum hatte Nick die Enter-Taste gedrückt, ging die Sonne auf. Jedenfalls fühlte es sich so an. Das Schwarz des Bildschirms wich einem zarten Rot, das kurz darauf in Gelb- und Goldtöne wechselte. Nicks Namenloser tauchte als Schatten darin auf und gewann langsam an Kontur, ebenso wie seine Umgebung, eine sonnenüberflutete Waldlichtung, auf der langes Gras wuchs, durch das sich ein ausgetretener Pfad schlängelte. Er führte zu einem moosbewachsenen Turm, dessen Tor nur noch an einer Angel hing. Auf einem Felsbrocken, ein Stück links davon, saß der Namenlose, hatte die Augen geschlossen und sein Gesicht der Sonne zugewandt. Nick fühlte einen Anflug von Neid, wie beim Anblick besonders toller Urlaubsfotos. Für einen kurzen Moment glaubte er, das Harz der Waldbäume und die blühenden Kräuter rund um den Turm riechen zu können. Grillen zirpten und der Wind fuhr sachte durch das Gras. Das schiefe Tor des Turms schlug polternd gegen die Mauer und die Spielfigur, immer noch in zerrissenen Kleidern, streckte sich und stand auf, legte eine Hand auf ihr Gesicht und nahm es ab wie eine Maske. Dahinter war nichts als glatte Haut, blank wie eine Eierschale. Ein weiterer Windstoß entfaltete die Flagge, die an der Spitze des Turms angebracht war. Sie zeigte eine verblasste Eins. Hier entlang ging es zum ersten Level, vermutete Nick, und steuerte seine Figur, deren fehlendes Gesicht ihn mehr verstörte, als er sich selbst eingestand, zum Turm. Innen ist alles ruhig, sogar der Wind schweigt. Das Tor schlägt nicht mehr. Zwischen Stroh und verstreuten Knochen stehen Holztruhen mit verrosteten Beschlägen. An den Wänden schimmern kupferne Tafeln, in die Worte geritzt sind. Das erste Wort ist immer dasselbe. Wähle. Er geht die Tafeln der Reihe nach ab. Wähle ein Geschlecht, verlangt die erste. Ohne zu zögern, wählt er den Mann. Erst nach seiner Entscheidung überlegt er, dass ein Spiel als Frau seinen Reiz haben könnte. Egal, zu spät. Wähle ein Volk, liest er auf der zweiten Tafel. Hier verharrt er länger. Verwirft den Barbaren und den Vampir, obwohl er sich ihre Körperprobe halber überstreift. Beim Anblick der ölglänzenden Schultermuskulatur des Barbaren verzieht er den Mund. Den Echsenmenschen erwägt er einige Minuten lang. Seine Körperschuppen schillern so verführerisch, wechseln den Farbton je nach Lichteinfall. Auch die Gattung Mensch steht zur Wahl, doch die kommt nicht in Frage. Zu alltäglich, zu schwach. Zwerg, Werwolf, Katzenmensch oder Dunkelelf. Die letzten vier Optionen sind allesamt verlockend. Ihr probiert den Zwergenkörper an. Klein, knorrig und kräftig. Nicht übel. Die geringe Größe reizt ihn. Die krummen Beine und der verkniffene Gesichtsausdruck weniger. Am Ende entscheidet er sich für den Dunkelelfen. Höchstens mittelgroß, aber behende, elegant und geheimnisvoll. Seine Entscheidung wird zur Kenntnis genommen. Wähle dein Äußeres, fordert die dritte Kupfertafel. Er will seinem wirklichen Ich so wenig wie möglich ähneln. Also kurzes blondes Haar, das stachelig vom Kopf absteht, eine spitze Nase und schmale grüne Augen. Er betrachtet seinen neu geschaffenen Charakter, der mit dem Namenlosen keine Ähnlichkeiten mehr hat. Sorgsam sucht er Kleidung aus. Eine grün-goldene Jacke, dunkle Hosen, Stulpenstiefel. Eine Lederkappe, die besser schützen wird als nichts, obwohl ihm ein Helm lieber gewesen wäre. Aber leider steht für Dunkelelfen keiner zur Verfügung. Er arbeitet noch einmal an seinen Gesichtszügen, vergrößert die Augen und den Abstand zwischen Mund und Nase, hebt die Augenbrauen, arbeitet die Backenknochen deutlicher heraus und findet, dass er nun aussieht wie ein verlorener Königssohn. Wähle eine Berufung, heißt es auf der vierten Tafel. Assassine, Barde, Magier, Jäger, Späher, Wächter, Ritter, Dieb. Reichlich Auswahl. Er lässt sich die Vorzüge jedes einzelnen Standes darlegen, erfährt, dass Werwölfe besonders gute Magier abgeben, während Vampire Talent zum Assassinen haben, ebenso zum Dieb. Auch Dunkelelfen, wie er selbst, geben gute Diebe ab. Er zögert und erschrickt, als plötzlich das Tor in den Angeln knarrt, beiseite schwingt und jemand den Turm betritt. Ein verwachsener Schatten, ein Gnom mit Buckel und krummen Beinen, einer roten, knollenförmigen Nase und einer dunkelblauen Geschwulst am Hals. Er humpelt näher, setzt sich rittlings auf eine der Truhen und leckt sich die Lippen.
»Ein weiterer Dunkelelf, sieh an! Beliebte Gattung, wie es scheint!«
»Wirklich?« Das behagt dem frischgebackenen Dunkelelfen nicht. Er will nicht einer von vielen sein.
»Allerdings, hast du dich schon für eine Profession entschieden?«
Er betrachtet die Liste. »Möglicherweise Dieb oder Wächter. Vielleicht auch Ritter.«
»Wie steht es mit dem Magier? Sie sind mächtig, die Zauberkundigen.«
Kurz lässt er sich die Möglichkeit durch den Kopf gehen, bevor er sie verwirft. Ihm steht der Sinn nicht nach Hexereien, sondern nach Schwertkampf. Nein, nicht Magier, Ritter.
»Bist du sicher?«
Das ist er. Ritter klingt edel, fast wie ein Prinz. »Ritter«, bekräftigt er. »Wähle deine Fertigkeiten«, fordert die fünfte Kupfertafel. Darunter ist eine unübersichtlich lange Liste von Eigenschaften aufgeführt. »Weite Sicht«, wählt er. Kraft, Ausdauer und die Fähigkeit, mit der Umgebung zu verschmelzen. Feuer machen, Schnelligkeit, Sprungkraft. Er ist vorsichtig, denn er weiß nicht, wie viele Fertigkeiten ihm insgesamt zustehen. Schon jetzt hat jede Entscheidung zur Folge, dass sich ihm andere Möglichkeiten verschließen. Als er leichte Heilkraft aussucht, erlischt die Option Todesfluch. Bei Kraftschild verschwindet Eisenhaut. Nach zehnmaligem Wählen ist es auf einmal zu Ende. Die Schrift löst sich in nichts auf, gerade in dem Moment, als er denkt, er kann ewig so weitermachen.
»Einiges, was du verschmähterst, wirst du bald vermissen«, sagt der Gnom und lächelt.
»Kann sein.« Er fragt sich, was der hässliche Kerl hier tut, denn eigentlich wäre er lieber allein. Die sechste Tafel wartet. Wähle deine Waffen. Unter der Tafel öffnet sich eine gewaltige Truhe. Schwerter, Speere, Schilde, mehrere Morgensterne in verschiedenen Größen, einige scheußlich aussehende Klingen mit Widerhaken, krallenbewehrte Peitschen, Stachelkeulen.
»Möchtest du einen Ratschlag?«,
fragt der Gnom. »Damit du mich reinlegen kannst?« »Nein, danke.« Er will selbst das Richtige finden, zieht vorsichtig ein Schwert nach dem anderen aus der Kiste und reiht sie an der Wand auf, testet, wie gut er jedes von ihnen heben, wie schnell er es schwingen kann. Seine Wahl fällt schließlich auf ein Langschwert, mit schmaler Klinge und dunkelrot umwickeltem Griff, das verführerisch zirrt, wenn er es durch die Luft schwingt. Die Schilde sind alle aus Holz und wirken nicht sehr vertrauenerweckend. Zudem sind sie umso schwerer, je größer sie sind, und machen ihn langsam. Also nimmt er sich den kleinsten Schild, den er finden kann, rund mit bronzenem Schildbuckel und mit verschlungenen blauen Malereien auf dem Holz.
»Du kannst ihn dir auf den Rücken schnallen«,
empfiehlt der Gnom und baumelt unternehmungslustig mit den krummen Beinen, als wollte er seiner Truhe die Sporen geben. Der Dunkelelf würdigt ihnen keiner Antwort. Er geht auf die siebte und letzte Tafel zu. »Wähle deinen Namen.« Ein wenig erstaunt erinnert sich Nick daran, dass er sich kürzlich noch Gargoyle nennen wollte. Das passt auf einmal gar nicht mehr zu ihm. Er sieht sich um, ob sich eine weitere Truhe öffnet, die möglicherweise Schriftrollen mit Namensvorschlägen enthält. Nein. Bei der Namenswahl ist er auf sich allein gestellt. Jedenfalls fast, denn der Gnom hat seine eigene Auffassung von Entscheidungshilfe.
Elfensterz, Elfennerz, Dunkelwaberwinzling, Spitzohrwicht, Fuchsgesicht oder klassischer Momos, Eris, Ker oder Ponos. Nicht zu vergessen Moros. Etwas für dich dabei?
Kurz spielt er mit der Idee, sein Schwert zu nehmen und dem Gnom den Garaus zu machen. Das kann nicht allzu schwierig sein, und dann wäre endlich Ruhe zum Nachdenken. Doch der Gedanke an spitze gnomische Todesschreie und Blutlachen auf dem Turmboden halten ihn ab. Klassisch, denkt er, ist ein gutes Stichwort. Etwas klassisch Römisches. Marius. Nein, Sarius. Er überlegt nicht weiter. Der Name ist genau, wonach er gesucht hat. Er gibt ihn ein. Sarius. 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 Raunt es durch den Turm. Willkommen, Sarius.
Sarius? Wie langweilig. Langweiler sterben schnell. Wusstest du das, Sarius?
Der Gnom hüpft von der Truhe und steckt in einer letzten Geste seine spitze grüne Zunge heraus. Sie reicht ihm bis zur Brust. Sarius tritt hinter ihm aus dem Turm, hinaus auf die sonnenüberflutete Wiese. Erst als er den Gnom hinkend im Wald verschwinden sieht, schnallt er sich den Schild auf den Rücken.